Herzlich willkommen beim Lebenswege-Podcast. Der Podcast, der dich in beruflichen Veränderungssituationen ermutigt und inspiriert. Mein Name ist Andrea Dominik und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich heute, Tanja Heuer bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, danke für deine Einladung. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich bei dir bin. Und dass du jetzt mich nochmal eingeladen hast, finde ich total toll. Und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich war gerade so zögerlich, du hast gemerkt, ob ich verraten soll, dein AKA, nämlich Daria Onier. Unter dem Pseudonym warst du damals bei mir im September 21 in der Folge von der Erzieherin zur Sexarbeit. Und ich freue mich, dass du wieder da bist, weil sie ja ganz viel getan hat. Ich will jetzt da so ein bisschen zusammenfassen. Vom Weg her haben wir das letzte Mal eben gesprochen. Ich finde, ja, jeder sollte die Folge nochmal nachhören.
Auf jeden Fall. Du warst auch einer meiner ersten Podcasts damals. Das muss ich dazu sagen. Als ich angefangen habe, als Sexarbeiterin zu arbeiten, konnte ich gar nicht so frei sprechen über die Dinge, über die politische Situation und über mich. Und ich habe so viel gelernt. Und der Podcast bei dir damals, das war einer der ersten. Und seitdem habe ich weiß nicht, wirklich viele gemacht. Also ich würde jetzt sagen Hunderte, aber das stimmt nicht. Das sind vielleicht so 20, 30. Aber es hat sich einfach richtig viel getan und ich habe auch viel gelernt und quassel wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen anders als damals. Und du wahrscheinlich auch.
Ja, absolut, ich denke schon. Was ist das Hauptlearning, das du in der Zeit gehabt hast, würdest du sagen?
Puh, das Hauptlearning. Also ich kann, was mein Hauptlearning im Leben ist, ist Entwicklung. Also ich kann nicht so gut in Dingen fahren, die mir nicht gut tun. Ich möchte mich entwickeln, ich will da raus. Ich kann auch nicht so gut damit umgehen, wenn Menschen nicht bereit sind, sich zu entwickeln. Also weil wir sind ja alle Gewohnheitstiere und wir haben ja unsere Muster. Und ich meine, ich habe ja über all die Jahre in der Sexarbeit therapeutische Ausbildung gemacht bis heute. Also ich bin auch immer noch in Ausbildung. Und dieser Punkt, wo ich sehe, dass so vielen Menschen nicht gut geht und die sich da aber nicht rausentwickeln wollen, das fällt mir schwer zu akzeptieren. Ich glaube, ich bin da ein bisschen anders. Und ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo es mir wirklich, wirklich schlecht ging. Also ich hatte auch Depressionen früher. Und für mich war immer klar, ich will da raus. Also mein Hauptlearning ist immer wieder entwickeln. Und dem Fluss bleiben. Also im Fluss des Lebens bleiben. Wenn du merkst, du hast eine Blockade, wenn du merkst, was weiß ich, hier schließt sich eine Tür, da schließt sich eine Tür, da kriegst du eine Kündigung, dann hat das was zu bedeuten und dann gilt es darum zu gucken, warum passiert mir das und wo geht der Fluss des Lebens hin? Und ich glaube, so meandere ich mich durch mein Leben, insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren und aber auch tatsächlich seit unserem letzten Podcast. Ich bin schon wieder an einem ganz anderen Punkt im Leben als damals.
Passt wunderbar zum Lebenswege-Podcast natürlich, die Veränderung. Und wie du sagst, es fällt nicht jedem so leicht, auch mir nicht. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wieso ich den Podcast gestartet habe. Ich habe schon mehrfach erwähnt, deine Folge, weil es für mich eine Folge ist, weil ich mir so schwer tue beim Loslassen und wirklich... Kennst du das Bild, wo man im Vorraum steht und alle Türen sind offen und irgendwie kommt man weiter, weil alle Türen offen sind? Und gefühlt lasse ich mir gern Türen offen, deswegen liebe ich die Folge und was du gemacht hast, weil das ist für mich einfach so konsequent. Bist du so konsequent generell?
Schon. Also wobei, ich habe auch eine hohe Frustrationstoleranz. Wenn ich jetzt mal zurückgucke, also ich bin ursprünglich Heilerzieherin, ich arbeite jetzt auch nicht mehr als Sexarbeiterin, ich bin jetzt mittlerweile nur noch als Therapeutin tätig, war zwischendrin in der Politik, bin jetzt auch als persönliche Assistentin für einen jungen körperbehinderten Mann tätig. Also ich mache so verschiedenste Baustellen, Aufklärungsarbeit. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Bist du immer so konsequent im Losmarschen?
Ach so, ja. Ich bin schon sehr konsequent, mittlerweile mehr. Früher habe ich lange, also ich wollte von der Frustrationstoleranz erzählen, genau. Früher war ich lange wenn ich als Erzieherin tätig war und den Eindruck hatte, das ist aber jetzt, das sind schwierige Arbeitsbedingungen, die Kinder sind so bedürftig, es gibt immer zu wenig Personal, es ist immer zu stressig. Und ich habe da schon lange viel ausgehalten. Ich habe auch lange viel in Beziehungen ausgehalten, was mir nicht gut getan hat, also auch in Partnerschaften, wenn ich so zurückdenke. Und heute bin ich deutlich kompromissloser. Das mag was mit der eigenen persönlichen Arbeit zu tun haben, die ich gemacht habe, mit meiner therapeutischen Entwicklung. Oder das, vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Ich meine, ich werde jetzt, in 2 Jahren werde ich 50. Und ich weiß halt, worauf ich kein Bock mehr habe. Das heißt, ich mache viel weniger Kompromisse und ich denke halt, hey, das ist mein Leben und es soll mir gut gehen. Und warum soll ich mich dann mit irgendeinem Kram beschäftigen, der mir nicht gut tut? Oder warum soll ich mich permanent stressen lassen, wenn es mir nicht gut tut? Ich hatte jetzt 2,5 Jahre einen Nebenjob in der Politik für einen Landtagsabgeordneten und es ging immer auf 150%. Und ich hatte dann irgendwann den Eindruck, okay, meine Praxis ist nur noch nebenher, meine Aufklärungsarbeit läuft nur noch hin und her. Ich bin nur noch fertig, weil dieser Stresslevel mir einfach nicht gut tut. Und dieser Anspruch, diese Anspruchshaltung. Also wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo du einfach eine super hohe Anspruchshaltung hast. Und sorry, das tut den Menschen nicht gut. Also es tut ja nicht nur mir nicht gut, sondern es tut allen anderen Menschen auch nicht gut. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, dieses Anspruchsdenken, dieser Druck unserer Gesellschaft, diese immer fortwährende Erreichbarkeit tut irgendwem gut. Glaube ich nicht. Die meisten Menschen haben ihren persönlichen Pfad und ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse halt nicht mehr so richtig auf dem Schirm.
Worauf hast du keinen Bock mehr? Ist es dieser Stress zum Beispiel?
Also ich finde Politik schwierig. Ich finde unsere gesellschaftliche Situation sehr schwierig. Und ich habe da keine Lust mehr drauf, mich für etwas aufzuopfern, was mir nicht entspricht. Also ich will ganz klar auch politisch das tun, was ich will. Und wobei ich überhaupt nicht plane, in der Politik zu arbeiten, so ein Quatsch. Aber ich möchte Menschen weiterbringen. Ich will persönlichen Kontakt. Ich will Dinge tun, für die ich brenne. Und das tue ich nicht in der Politik. Beziehungsweise nicht so in der Politik, wie ich gearbeitet habe. Könnte mir auch vorstellen, auf der Bühne zu sprechen und so eine Geschichte, sowas mache ich ja total gerne. Aber ich war halt im Hintergrund und der Hintergrund von Landtagsabgeordneten, der ist einfach auch sehr, sehr busy. Und da arbeitet man viel zu und plant viel und organisiert viel. Das mache ich auch total gerne. Also ich organisiere auch gerne Veranstaltungen und plane das, aber eben nicht unter dem Druck von 150% und es muss jetzt fertig sein und es muss so perfekt sein und dann noch 10.000 andere Sachen. Kann das nicht ab, wenn es zu viel ist. Und es ist immer zu viel.
Wie hast du gewusst, du hast schon erwähnt, du machst jetzt keine Sexarbeit mehr. Wie war da der Prozess, dass du gesagt hast, nein, jetzt mache ich das nicht mehr? Und ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor, dann da rauszukommen. Aber das ist, was in meinem Gehirn halt einfach muss nicht so sein.
Ja, das war ein längerer Prozess und es ist tatsächlich nicht so einfach gewesen, da auszusteigen. Es gab, glaube ich, 2019 oder 2020, Anfang des Jahres gab es schon mal so, da war ich, glaube ich, 6 Jahre, 7 Jahre dabei, da gab es schon so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, eigentlich ist es für mich jetzt rum. Ich habe alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte. Ich war ja in verschiedensten Sparten der Sexarbeit, habe mich überall ausgetobt, habe dieses Abenteuer sehr genossen, Menschen zu erleben in ihrer Sexualität. Das war ja so ein bisschen auch ein Punkt, was ich an Sexarbeit spannend fand, dass du so viel Sexualität mit Menschen erlebst und wirklich mitkriegst, was wollen die Leute eigentlich und was wollen sie nicht und worum geht's. Das hat mich sehr fasziniert und dann hatte ich aber irgendwann gedacht, naja gut, jetzt ist für mich ist jetzt eigentlich gut, ich könnte jetzt was anderes machen. Und dann habe ich aber weitergemacht und habe meine Praxis nebenbei weiter ausgebaut. Und es gab aber immer so einen Punkt, wo 50-50, ich habe Praxis 50%, Sexarbeit 50%, hatte ich dann so zum Schluss. Und dann gab es eben den Punkt, wo ich habe früher immer gesagt, wenn die Sexarbeit komische Auswirkungen auf mein Privatleben hat, dann will ich das nicht mehr machen. Und es gab dann eine Phase, da habe ich eine sexualtherapeutische Ausbildung gemacht. Also ich habe einen Basiskurs sexokorporell gemacht. Das ist eine körperlich orientierte Sexualtherapie. Und da habe ich eben nochmal ganz viel Neues gelernt und habe auch gesehen, was in der Sexarbeit schiefläuft. Also wo Menschen ihre Muster immer wieder bedienen und ihre Programme, aber es keine Weiterentwicklung. Wir hatten es ja gerade von Weiterentwicklung. Das ist wie stagniert und dass die Menschen auch zum Teil sehr unzufrieden sind, weil sie gewisse Dinge nicht gelernt haben. Und ich wollte dann auch nicht mehr bei der Kompensation helfen, sondern irgendwann gab es diesen Punkt, wo ich gedacht habe, ich will eigentlich die Menschen unterstützen. Was weiß ich, bring deinen Partner mit, wir gucken, wie ihr eure Sexualität gut hinkriegt, anstatt dass du deinen Partner, deine Partnerin belügst. So. Oder wenn deine Sexualität so eng ist, dass du sie komplett nach außen verlagerst und erwartest, dass ich alles erfülle und du keine Verantwortung übernimmst für den Teil deiner Sexualität oder für deine Sexualität, das ist ja schon sehr an Punkten sehr nach außen gelagert gewesen, dann lass uns gucken, was kannst du verändern. Und das war so, da war ich dann irgendwann auch frustriert, ein bisschen frustriert mit Männern, weil ich den Eindruck hatte, okay, ich meine, es war mein hauptsächliches Klientel, ich habe meistens mit Männern gearbeitet, dass ich gedacht habe, okay, die wollen sich da nicht rühren, die wollen nichts lernen. Und dann hatte ich eigentlich immer weniger Lust, habe auch versucht auszusteigen und einen Job nebenbei zu finden, aber ich meine, ich gehe offen mit meinem Lebenslauf um und ich hatte den Eindruck, okay, eine Sexarbeiterin will keiner. Und dann gab es privaten Erlebnis, das ist jetzt 3 Jahre her im September, da hatte ich eine Date mit einem Mann, also wir haben ein bisschen erotisch was gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, ich will keine Penisse mehr anfassen. Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich raus aus der Sexarbeit, sonst werde ich toxisch. Und habe dann mich von den ganzen Leuten verabschiedet, habe mein ganzes Erspartes ausgegeben und nach einem Nebenjob gesucht, weil auch da hatte ich eben 50% meines Einkommens über die Praxis und es hat nicht gereicht zum Überleben. Und dann habe ich mir einen Job, also das hat dann ewig gedauert, bis ich einen Job hatte und das war dann der Job in der Politik, weil ich diesen Abgeordneten über andere Zweige hier kannte und der hat mir einen Job gegeben und das war total spannend, weil ich erzähle kurz weiter, jetzt wo ich da ausgestiegen bin, habe ich im Lebenslauf stehen, dass ich im Landtag beschäftigt war und jetzt haben sie mir plötzlich die Jobs hinterhergeschmissen. Also das ist dieses Stigma, was an der Sexarbeit klebt, ist einfach auch eine Nummer und ja, genau. Und ich habe dann mit der Sexarbeit sofort aufgehört und habe jetzt lange in Supervision und auch mit einem anderen Sexarbeiter an meinen Punkten gearbeitet, wo ich nicht gut Acht gegeben habe. Weil ich habe die Sexarbeit weitergemacht, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr hatte wegen dem Geld. So. Und ich habe dann angefangen, meine Grenzen nicht gut zu achten. Und der Punkt, wo ich toxisch bin, da bin ich eigentlich für verantwortlich, weil ich nicht gegangen bin. Klar, die Bedingungen haben es nicht hergegeben, aber als ich dann vor 3 Jahren die Reißleine gezogen habe, habe ich sie auch hingekriegt. Und ich meine, im Worst Case hätte ich putzen gehen können an einer Raststätte oder so, keine Ahnung, hätte ich womöglich auch gemacht. Wollte ich nicht, weil ich bin total qualifiziert. Ich habe über all die Jahre immer therapeutische Ausbildung gemacht und dann muss ich mir anhören, oh, sie haben keinen akademischen Grad, wir können sie leider nicht einstellen. Und dann, also, sorry, ich glaube, dass sie mich nicht eingestellt haben und nicht eingeladen haben, weil ich Sexarbeit dick im Lebenslauf hatte. Genau. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich auch wieder ganz unbefangen mit Männern sexuell sein kann. Das ging eine ganze Zeit lang nicht. Also, und das habe ich diesem Sexarbeiter zu verdanken und meiner Supervision, um zu gucken, was mache ich denn da eigentlich? Was habe ich denn da eigentlich getrieben? So. Und jetzt geht's mir damit wieder super.
Ich will jetzt nochmal drücken zum Prozess, wo du beschlossen hast und dich beworben hast. Ich finde, das ist ja auch gar nicht so einfach, das auszuhalten. In dem drinnen und oft die Versuchung, das Naheliegende, nämlich zum Beispiel als Erzieherin wieder zu arbeiten. Hast du das versucht, zum Beispiel als Erzieherin?
Naja, ich war ja mittlerweile im Fernsehen und es gibt 1000 Podcasts und Videos mit mir und ich habe mich anfangs nicht getraut, mich als Erzieherin zu bewerben und ich hatte den Wunsch, was weiß ich, mit meinem ganzen Lebenslauf kann ich gut in der Beratungsstelle arbeiten oder so. Und ich habe mich damals auf Beratungsstellen beworben. Jetzt habe ich mich auch als Heilerzieherin wieder beworben und ich bin jetzt auch wieder in dem Job. Und auch als Heilerzieherin für die Arbeit mit Kindern habe ich mich beworben mit dem Lebenslauf. Und auch da hätte ich Jobs gekriegt, aber wahrscheinlich, weil jetzt da noch ein Landtag dazwischen steht. Ich möchte eben nicht so tun, als hätte es meine Vergangenheit nicht gegeben. Ich hätte auch Lust, wieder als Erzieherin zu arbeiten, wobei die Bedingungen nachweislich nicht viel besser geworden sind. Vielleicht ist das Gehalt der ErzieherInnen heute ein bisschen höher, aber grundsätzlich generell sind die Bedingungen viel schlechter. Das heißt, ich will da eigentlich nicht mehr arbeiten. Ich finde diese 1:1 Assistenzsituation schon ziemlich.
Ein Thema, glaube ich, das viele auch haben, ist das Geldthema, das du angesprochen hast. Ja. Dass man zum Beispiel in einem Konzernjob, das haben mehrere meiner Gäste schon erzählt, dass sie einen Konzernjob haben und halt dort bleiben, weil es Geld passt. Aber sonst ist man schon unglücklich, zum Beispiel. Ja, sagen wir.
Ja, und das ist ein ganz großer Punkt bei der Sexarbeit, weil ich habe in viel, viel weniger Zeit viel, so viel Geld verdient und hatte dann Zeit, ehrenamtliche Arbeit zu machen, politischen Aktivismus und so weiter und so fort. Und dann gehe ich plötzlich 20 Stunden arbeiten in der Woche unter 150% Stress und habe auf dem Konto so viel Geld, wie ich vorher in 7 Sessions verdient habe, so ungefähr. Also in 7 Sessions, die habe ich manchmal in einer Woche gemacht. Da habe ich jetzt noch keine Abgaben gezahlt, aber das ist ein ganz großer Faktor, weil du willst ja nicht, ich meine, wenn du die ganzen Abzüge wegrechnest, ist der Stundenlohn einer sexarbeitenden Person jetzt auch nicht riesig. Aber wenn du, was weiß ich, 16 Euro die Stunde verdienst, wo du vorher 200 Euro die Stunde verdient hast, das ist was du dir wirklich überlegst und das habe ich ja gemacht, wo für mich die Attraktion größer war, viel Geld zu verdienen oder größer als mich irgendwo in ein Büro zu setzen und mich zu Tode zu ackern. Es ist einfach, es gibt auch keine guten Alternativen, finde ich. Ich sag jetzt mal für Frauen, um viel Geld zu verdienen, weil ich habe eine Zeit lang viel viel mehr verdient, als ich als Erzieherin verdient habe, und das ist wirklich deprimierend und frustrierend,
ja,
finde ich.
Und würdest du dann sagen, der Schmerz, das Erlebnis und dass du gesagt hast, ja, jetzt geht's wirklich nicht mehr, hat dann letztlich einen Ausschlag gegeben?
Ja. Also der Punkt, ich habe immer gesagt, wenn die Sexarbeit komische Auswirkungen auf mein Privatleben hat, dann höre ich damit auf, und das hat es nie. Und da gab's dann für mich so, das war für mich der Punkt, wo ich sofort die Reißleine ziehen musste, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich keine Penisse mehr anfassen will, sorry, dann ist das nicht mehr gesund. Und ich habe schon gemerkt, dass ich an Punkten frustriert bin und dass ich auch toxische Gedanken habe, aber das war dann so, naja gut, ich mach's halt, weil ich das Geld verdienen will und so, und dass die Begeisterung halt nicht mehr so war wie am Anfang. Und dennoch habe ich's fürs Geld gemacht. Und ich habe jetzt wirklich ja lange daran gearbeitet, dass ich da wieder auch mein Bild auf Männer verändere. Weißt du, es gibt so Leute, die aus der Prostitution aussteigen und dann nur auf die Männer schimpfen. Die bösen Männer, die über die Frauen drüber steigen und die Frauen so schlecht behandeln. Ja, die gibt es auch, aber jeder Mensch ist verdammt nochmal für sein Wohlbefinden zuständig. Und wenn wir jetzt nicht von Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung reden, dann reden wir davon, dass die Frauen in der Sexarbeit, die sich auf die Straße stellen und nur auf die Menschen und Männer schimpfen, die vergessen mindestens 50% der anderen Seite, und zwar ihre Eigenverantwortung, weil sie es haben machen lassen, weil sie nicht gegangen sind, weil sie nicht die Reißleine gezogen haben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das mit dem Stigma, und das ist nicht einfach, aber es ist durchaus möglich für jeden, der will. Und ich finde es zu einfach, dem anderen immer die Verantwortung in die Schuhe zu schieben.
Bereust du es im Nachgang, dass du in die Sexarbeit gegangen bist und das so präsent warst für den Lebenslauf, oder gar nicht?
Ja, also ich bereue keine Sekunde. Null. Es war ja für mich so eine Entscheidung in meinem ersten oder zweiten Jahr. Da hat mich meine Yoga-Lehrerin gefragt, was ich beruflich mache, und dann habe ich vor ihr gestanden und habe überlegt, naja gut, wenn ich will, dass dieser Job als Sexarbeiterin normal behandelt wird, muss ich normal damit umgehen, und dann habe ich erzählt, was ich mache. Und dieses Outing, das hat mich ja sehr gestärkt, mich hinzustellen und zu sagen, was ich tue, und die Leute fangen an, sich zu interessieren, mich damit auseinanderzusetzen, wie die politische Lage ist, wie ich mich dafür einsetzen kann, dass sich die politische Lage oder die rechtliche Lage für sexarbeitende Menschen verbessert. Das sind alles Sachen, die mich gestärkt haben. Und auch dieses in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt dann, ne, diesen Backslash, wo ich gedacht habe, okay, wie kann ich da in meiner Praxis jetzt umgehen? Diesen Künstlernamen Daria Onier, den habe ich ja nicht nur wegen der Kunden, sondern den habe ich wegen den Sexarbeitsfeinden, Denn es gibt die Menschen, die ein Sexkaufverbot wollen in Deutschland oder ein nordisches oder schwedisches Modell, die arbeiten mit sehr unlauteren Methoden, also mit Zwangsoutings. Und ich habe das hier in Stuttgart erlebt. Ich wurde hier zwangsgeoutet, 21, von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Stuttgart an einem runden Tisch, wo ganz viele SexarbeitsgegnerInnen saßen. Und die haben mich unter meinem realen Namen geoutet. Und ich habe mich ja lange nicht getraut zu sagen, wer ist eigentlich Tanja Heuer. Und auch im Nachhinein kann ich in meiner Praxis als Tanja Heuer sagen, dass ich in der Sexarbeit war. Wie ist denn das mit dem Stigma? Verliere ich dadurch KlientInnen oder wo geht es hin? Und das hat mich lange gekostet, damit zu gehen oder zu... Wie kann ich das machen? Wie kann ich dazu stehen? Kann ich dazu stehen? Was denken die Menschen? War ich schon auch mit beschäftigt. Aber ich kann sagen, auch heute, das hat mich gestärkt. Und ich habe eigentlich auch nur positive Erfahrungen gemacht. Außer eben mit den GegnerInnen. Weil die, wie soll ich sagen, wir sind hier in der Brutstätte des Bösen, Baden-Württemberg. Da kommen sehr viele Sexarbeitsfeinde her. Und die machen es Menschen in der Prostitution einfach nicht leicht.
Hast du irgendwann an irgendeinem Punkt da Angst gehabt?
Ja, also nach diesem Zwangsouting damals hatte ich Angst, dass ich Probleme kriege mit meiner Heilpraktikerzulassung. Also ich brauche ja meinen Heilpraktiker für Psychotherapie, um behandeln zu dürfen, also um therapeutisch arbeiten zu dürfen. Des Tages kann ich auch das Ganze, was ich mache, unter Beratung setzen, aber dann hat es einfach steuerlich dann gibt es einfach steuerlich Veränderungen und so. Ich hatte Angst, dass ich meine Approbation verliere und ich hatte Angst, dass die GegnerInnen mir noch mehr ans Bein pinkeln wollen. Und ich meine, ich habe mich ja hier im Raum auch bei Pro Familia beworben. Und ich meine, also wenn ich sage Brutstätte des Bösen, dann weiß ich einfach, dass die eigentlich fast alle, außer die AIDS-Hilfe und das Kaffee Strichpunkt in Stuttgart, dass die nicht ergebnisoffen arbeiten in Beratungsstellen. Das heißt, wenn ich mich da hinsetze als Sexarbeiterin, und ich bin mir nicht sicher, ob bei Pro Familia auch Leute dabei sind, die gegen Sexarbeit sind. Aber wenn ich mich als Sexarbeiterin dahinsetze und von meiner Arbeit erzähle, werde ich keinen neutralen Blick ernten. Weil die Leute glauben, ich bin Opfer von oder ich bin nicht ganz knusprig im Hirn, weil ich freiwillig sexuelle Dienstleistungen verkauft habe. Und das ist eben meine Erfahrung auch mit Behörden hier in Stuttgart sowieso ganz, ganz extrem. Da habe ich sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich führe es nicht weiter aus. Also ich könnte es weiter ausführen, ich könnte wahrscheinlich Bücher darüber schreiben.
Ja, das ist natürlich auch ein Teil der Arbeit. Und wir haben in der ersten Folge auch schon über Scham gesprochen. Und das ist, glaube ich, auch im Umgang damit einfach schambehaftet. Oder hinter der Tür war alles an interessiert, ja. Dann doch an dem, ja.
Und die Bigotterie hier, die ist immens. Ich habe ganz oft darüber gescherzt, dass die Männer, die zu mir kommen, bis hier oben hin zugeknöpft nach Hause gehen zu ihren Frauen, die für ein Sexkaufverbot kämpfen. Das ist der eine Punkt. Und dass die Leute in den Behörden, ich habe ja hier dann ein Riesennetzwerk aufgebaut mit Leuten, die gegen, die für Sexarbeit sind, also was weiß ich, Gesundheitsamt, Rathaus, ich weiß nicht was. Ich habe ja ganz viele Leute kennengelernt, die dann mich angesprochen haben, so nach dem Motto, Tanja, kannst du nicht mal da und da, Tanja, kannst du nicht mal dich da und dafür einsetzen, weil die Leute in den Ämtern das nicht dürfen. Ihre Rolle verbietet ihnen, Positionen zu beziehen. Das heißt, die haben dann versucht, es über mich abzuwickeln oder dann versucht, über mich Dinge ins Rollen zu bringen. Und das ist so, also... Das ist einfach fürchterlich frustrierend an einem gewissen Punkt, weil keiner sich hinstellt und sagt, stopp mal, jetzt müssen wir mal aufhören oder wir müssen mal den sexarbeitenden Personen zuhören. Es gibt jetzt eine riesen Veranstaltungsreihe wieder im Raum Freiburg gegen Sexarbeit und es sind, also da wird vermeintlich über Sexarbeit und Prostitution aufgeklärt und alle Veranstaltungen sind nur von Sexarbeitsgegnern und befassen sich eigentlich nur mit Menschenhandel. Das heißt, es wird nicht adäquat über Menschen im Laufhaus gesprochen. Es wird nicht adäquat über Menschen, die in Not sind und auf der Straße arbeiten, weil sie, was weiß ich, in der Beschaffungsprostitution sind. Es wird nicht darüber geredet, wie man die Situation in Bordellbetrieben für Sexarbeitende verbessern kann. All das wird damit weggewischt, weil alles wird in einen Topf geworfen mit Menschenhandel. Das ist vollständig absurd und es, da bräuchte es jemand, der sich hinstellt und die Leute stellen sich nicht hin. Also so Leute wie mich, wir stellen uns hin, aber das ist, wir machen das alle ehrenamtlich. Und wenn dann eine Bundestagsabgeordnete kommt, die einen Arsch voll Geld verdient und das macht, dann hören sie dir alle zu. Und ich denke immer, ja, was hat die für Erfahrungen in der Sexarbeit?
Wenn wir in die Zukunft schauen, weißt du, wo die Reise hingeht? Oder bist du eh okay da, wo du jetzt bist? Oder wie schaut's aus?
Also, ich würde gerne irgendwann ohne finanzielle Sorgen selbstständig sein können. Ich finde das ein Frau-Betriebe wie mich super schwer. Also ich will, also es gibt diesen Willen, selbstständig zu sein, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Aber es ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Es gab Zeiten, also einer der Gründe, warum ich nicht ausgestiegen bin, war, ich meine, wenn ich dann meine Krankenversicherung selber zahle, meine Rentenversicherung selber zahle, meine Praxisräume, meine Wohnung. Ich hatte Zeiten, da habe ich 3.000 Euro Fixkosten gehabt und die musst du erstmal mit Beratungen wieder reinkriegen. Und wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, wieder voll selbstständig, wäre das eine ähnliche Nummer. Das heißt, ich arbeite jetzt 50-50, angestellt und in Selbstständigkeit, damit ich davon nicht mehr betroffen bin. Es wäre toll, wenn ich irgendwann von der Aufklärungsarbeit und von der Arbeit in meiner Praxis leben könnte. Ich mache auch Gruppen, wo Menschen üben können, in stimmigen Kontakt zu kommen, üben können, was weiß ich, miteinander zu reden, aufzuhören, eine Rolle zu spielen, sondern nach den ganz eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu forschen, die wir uns ganz oft im Leben einfach abklemmen. Auch die Gefühle. Im Leben ist es nicht gewünscht, dass wir fühlen, sondern wir funktionieren in so vielen Fällen nur noch. Das heißt, ich übe mit den Menschen, worum geht's eigentlich wirklich? Und ich würde da einfach gerne mehr machen. Ich überlege, ob ich jetzt noch eine Paartherapie, also ich befinde mich ja schon seit Jahren in Ausbildung der homöopathischen Herzarbeit bei einem Homöopathen in Frankfurt, der auch Gestalttherapeut ist und tolle Gruppenarbeit macht. Und ich überlege aber auch, ob ich zudem nochmal eine paartherapeutische Ausbildung mache, weil ich eigentlich auch Bock habe, Paare noch mehr zu unterstützen. Ich mache Paarberatungen, aber mehr schlecht als recht. Ich würde es gerne noch mehr machen, so oder besser machen können, um die Leute mehr zu sich selbst zu bringen, um die Leute darin zu unterstützen, mehr Mensch zu werden und weniger funktionstüchtige Spielfigur.
Hast du einen Tipp dafür für unsere HörerInnen?
Wie sie mehr Mensch werden können.
Ja, und mehr den eigenen Weg zum Beispiel auch finden können und mehr die eigenen Bedürfnisse spüren können. Ich habe manchmal das Gefühl, wie du sagst, im Funktionieren ist man daheim, das läuft der Schiene, aber wie gelingt, dass man da ein bisschen mehr einspürt?
Also ein Tipp ist, auszusteigen aus all dieser Gewohnheit und den Mustern, weil wir sind Gewohnheitstiere. 95% von dem, was wir tun, machen wir, weil wir auf Autopilot sind. Das ist, ich weiß nicht, erinnere dich, als du Führerschein gemacht hast, ich weiß nicht, ob du einen gemacht hast, da musst du auf die Straße gucken, du musst gleichzeitig schalten, bremsen, kuppeln und aufpassen. Die ersten Fahrstunden, das waren die schlimmsten. Und das machst du dann aber irgendwann automatisch. Und so ist es mit allem, was wir gelernt haben. Das funktioniert ab und auf Autopilot. Und wenn ein Autopilot macht nicht glücklich. Ein Autopilot ist nämlich ein funktionierendes Muster, was wenig mit dem zu tun hat, wonach unser Herz sich sehnt. Wonach sehnst du dich? Und eine Möglichkeit kann sein, mal aus dem Muster auszusteigen und von außen drauf zu gucken, was treibe ich da eigentlich? Oder aus dem Muster auszusteigen, was Neues auszuprobieren. Eine neue Erfahrung zu machen, ein anderes Gefühl wahrzunehmen oder so. Weil wenn wir in Mustern sind, fühlen wir nicht. Wir funktionieren. Uns geht aber darum, zu fühlen, was tut uns gut, was macht uns lebendig, worauf haben wir Lust? Wenn du 25 Mal dasselbe Essen hintereinander isst, dann ist beim ersten Mal ist es noch richtig toll, beim zweiten Mal ist es vielleicht auch noch gut, aber je öfter du das machst, desto alltäglicher wird es. Wie wirst du weniger alltäglich in deinem Leben oder so?
Danke für den Tipp. Welches Muster möchtest du für dich noch ablenken?
Oh Gott. Ah, shit. Ich habe so viele, die ich gerne ablegen will. Was auch ein Muster ist, dass ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was andere Leute über mich denken. Und ich möchte, dass andere Leute mich gut finden. Und das ist was natürlich auch behindert. Und das würde ich gerne loslassen irgendwann und noch mehr das machen, was ich eigentlich machen will. Und ich bin aber sehr, und so bin ich auch sozialisiert, sehr damit beschäftigt, was der andere will. Und dass der andere das gut hat. Und ich glaube, das ist ein Muster, was ich gerne loslassen will. Nicht dahin, dass es mir egal ist, sondern einfach dahin, dass ich noch mehr das machen kann, was ich eigentlich will. Dass ich mich mehr erlaube. Weil wenn wir mit dem anderen beschäftigt sind, dann kommen wir nicht vor.
Absolut. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg beim Loslassen und natürlich viel Erfolg am Weg. Es hat mich sehr gefreut, dass wir nochmal gesprochen haben und du Einblicke gegeben hast, wie es weitergegangen ist. Danke.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Dir auch alles Gute.
Danke.
Wir hören und sehen uns ja vielleicht nochmal. Wer weiß das schon?
Wer weiß, ja. Alles ist möglich.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Was ich mir heute mitnehme, ist, dass das Leben Entwicklung ist und dass es auch weitergeht, auch wenn man denkt, man ist in einer verfahrenen Situation, wie zum Beispiel bei der Sexarbeit, wo man viel Ablehnung auf dem Bewerbermarkt bekommt. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel für euch mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.